Sattelfest. Wir erzählen dir was fürs Pferd. Der etwas andere Pferdepodcast direkt aus dem Stallleben. Powered by Hü.
Hallo zusammen. Es ist wieder soweit. Eine Folge Sattelfest ist online und diesmal habe ich mich mit Jens getroffen. Jens ist seit vielen Jahren Hufschmied meines Vertrauens und mit Jens habe ich mich ganz lange darüber unterhalten, was die Herausforderungen eines Hufschmieds sind und wie sich der Job in den letzten Jahren verändert hat und auch was wir als PferdehalterInnen dazu beitragen können, um diesen Job noch ein bisschen leichter zu machen und was aber letzten Endes auch wirklich echte Challenges von diesem Job sind. Es ist also ein ganz tiefer Blick, ja, hinter die Kulissen eines wahnsinnig respektablen Jobs und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen bei Sattelfest.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe mich so gefreut, dass du gesagt hast, dass du Bock auf die Podcast-Aufnahme hast.
Ja, ich habe es als persönliche Aufgabe gesehen, den Beruf auch mal ins 21. Jahrhundert zu bringen.
Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du Hufschmied geworden?
Ja, ganz klassisch. Ich glaube, es gibt niemanden, der auf klassischem Wege zum Hufschmied gekommen ist. Das ist meistens immer ein Aussteigerberuf oder ein zweiter Lehrweg. Also ich kenne, glaube ich, von 100 Hufschmieden nur einen, der das nach der Schule gemacht hat. Und so war das auch bei mir. Ich habe nach dem Abitur, wollte ich erst natürlich Karriere machen. Das heißt, ich bin zur Bundeswehr gegangen. Hab dort studiert, habe da Abzeichen verdient und dann festgestellt, das ist ganz schlimm. Und habe mir dann gedacht, ich muss doch selbstständig werden. Und habe das erst mit dem Studium über einen Vermögensgestalter gemacht. Habe dann quasi als Senior Consultant angefangen mit Wertpapieren, Aktien, Immobilien, einen 34C und D-Schein gemacht über die IHK und habe gedacht, jetzt mache ich Karriere. Und habe dann festgestellt, nee, das geht auch nicht. Und hatte tatsächlich dann einen Hufschmied als Kunden in meiner Vermögensberatung. Und das war relativ witzig, weil ich hatte damals natürlich viel Wert auf mein Äußerliches gelegt. Teure Anzüge, teure Uhren. Man muss sich ja verkaufen, ne? Weil man will ja auch was verkaufen. Und habe dann festgestellt, okay, anscheinend verdienen Handwerker besser. So, und zu meinem Background. Mein Vater hat den Job auch schon gemacht. Deswegen hatte ich eigentlich, ich sag mal, die Skills dazu schon irgendwie im Hintergrund und kannte den Beruf auch. Ja. Nur so familiär habe ich nie drüber nachgedacht, dass man damit ernsthaft seinen Lebensunterhalt gestalten könnte. So, und dann kam das für mich nie in Frage. Aber war dann natürlich in dieser Beratung und man muss sich das so vorstellen, ich saß da mit so einem 3.000-Euro-Anzug und es kam halt so ein klassischer Hufschmied, wie man ihn kennt, in Hosenträgern, schlammigen Boots. Heu im Haar, kam in mein C1-Gespräch, Vorstellungsgespräch und wollte halt eine Vermögensberatung haben. Und ich dachte mir so, okay, alles klar. Hat dann so eine schöne Blättersammlung mir vorgeschworfen und ich habe das so durchgeblättert und dachte, alles klar, was soll ich hier machen? Und habe dann festgestellt, okay, alles klar, der hat wirklich eine große Bilanz, der macht viel Geld, der hat einen tollen Job, so wie er erzählt hat, ist sehr frei in seiner beruflichen Ausübung und habe mich dann damit nochmal näher beschäftigt und das für mich quasi als kleinen Traumjob dann wieder entdeckt.
Cool.
Ja.
Cool, cool. Das heißt, du hattest das eigentlich schon so ein bisschen auch in der Wiege eigentlich, ne?
Ganz genau. Richtig. Und ich muss sagen, ich habe mit 15 habe ich immer schon so ein bisschen Pferde ausgeschnitten. Mhm. Gerade so, weil ich wollte damals Motorrad fahren. Das kostet natürlich alles Geld. Mhm. Und das war schon echt praktisch, wenn du dann mit deinem Moped irgendwo hingefahren bist, mit einer Raspel und einer Zange, hast du 2, 3 Fohlen irgendwo ausgeschnitten. Spaß hat es zwar nicht gemacht, aber als Taschengeld war das schon toll in dem Alter.
Nice. Und dann hattest du darüber schon einen Kundenstamm sozusagen aufgebaut? Oder kam das dann über deinen Dad noch?
Nee, tatsächlich nicht. Um das kurz zu halten, ich kam ja aus Dortmund. Ja. Und ich bin quasi durch die Bundeswehr, durch das Studium nach Hamburg gekommen. Das heißt, ich musste komplett bei Null anfangen.
Ja.
So. Aber ich habe alles, was ich im BWL-Studium gelernt habe, mit Marketing, Corporate Identity, habe ich natürlich genutzt, um möglichst schnell viel Reichweite zu generieren. Und ich glaube, es hat auch geklappt.
Du hast dich auf jeden Fall trotzdem gut aufgestellt, würde ich sagen.
Ja.
Und sag mal, mit welcher Philosophie bist du dann so jetzt an das Thema rangegangen, wenn du jetzt so an den Job denkst? Und,
ja. Ja, also Philosophie finde ich halt sehr schwierig, wenn es um Tiere geht. Mhm. Und da hatte ich auch schon im Vorfeld gesagt, wird sehr schwierig, das diplomatisch, glaube ich, zu beantworten. deswegen habe ich zum Beispiel, auch als ich in der Ausbildung war, gesagt, ich muss erstmal ganz viel sehen. Weil ich hatte eine sehr laienhafte Meinung, Ahnung über das Thema. Ich habe mich sehr schnell eingelesen und hatte natürlich fachlich vielleicht viel Background dann. aber musste halt feststellen, dass das am Tier wenig nützt, oft. Mhm. Weil die Natur möchte nicht gerne genormt werden. Und wenn ein Tierarzt natürlich ein ideales Bild von einem Huf, von einer Winkelung, von einer Stellung malt, hat das sehr selten was damit zu tun, was die Natur sich vorgestellt hat. Und diese Brücke von der Schule und der Realität hinzukriegen, habe ich natürlich dann so gelöst, indem ich gesagt habe, wir fahren einfach erstmal bei dutzenden Schmieden mit, quer durch Norddeutschland. Nice. Und das habe ich dann während der Ausbildung auch gemacht. Bin vom ganz alten 65-jährigen, ich sag mal, Rentnerschmied, der wirklich von der Pike auf das ganz anders gemacht hat, bis hin zum neumodernen Tierarztschmied, der mit mathematischen Formeln die Winkelung des Eisens berechnet, habe ich mir alles angeguckt und habe dann versucht, irgendwie für mich da einen Weg zwischenzufinden. Okay. So, und der Weg war halt tatsächlich, das, was du alles gelernt hast, kannst du zwar wissen, aber du musst dir wirklich jedes Pferd individuell anschauen. Mhm. So, und in erster Linie ist nicht nur die Bearbeitung entscheidend, sondern das Drumherum, wie das Pferd steht, wie es gehalten wird, wie es gefüttert wird und auch bewegt wird. Und darauf muss man sich, glaube ich, in der korrekten Bearbeitung wirklich viel und gut einstellen.
Was hast du dann da so während der Ausbildung alles gesehen? Also das ist ja super spannend. Das erstmal gesagt, ich fahre erstmal mit, ich gucke mir das erstmal an.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Aber auch natürlich, ich sag mal, wenn man vorher in so einem akademischen Beruf gearbeitet hat, war es für mich auch schon ein kleiner Kulturschock. Weil wenn man mit, ich sag mal, einem sehr derben Hufschmiedeteam ins tiefste alte Land fährt, mhm. einen Züchterbetrieb hat mit 200 Pferden mhm. und dann morgens um 5 Uhr in der Stallgasse steht und irgendwie 2 Wochen vorher noch einen Anzug anhatte und dann irgendwie 50 Jungpferde reingetrieben wird und man irgendwie versucht, die sich da rauszupacken, um irgendwelche Hufe zu kürzen, dann ist das schon erstmal ein Kulturschock.
Wahnsinn. Ja, das heißt, du hast von Anfang an dann da auch mit angepackt?
Blieb dir ja keine Wahl, ne? Meistens sind Hufschmiede schon älter. Das heißt, die brauchen natürlich meistens junges Blut, die die Pferde natürlich festhält.
Ja.
Ich war damals 22, kam frisch aus der Bundeswehr raus, Einzelkämpfer, war top trainiert, also war ich natürlich Kanonenfutter und ich durfte mir natürlich dann die ganzen Jährlinge schnappen und mir immer solche blöden Sprüche anhören, jetzt halt den doch mal fest.
Und dann hast du ihn festgehalten?
Ich habe ihn leider zu oft festgehalten, das bereue ich im Nachhinein für die eine oder andere Bandscheibe, aber man lernt draus.
Gab es da so eine Situation, an die du dich da jetzt noch so dran erinnerst, jetzt gerade aus der Anfangszeit auch? Das stelle ich mir super, also was haben die das auch noch so mit dir veranstaltet?
Auf jeden Fall, also man muss sich halt vorstellen, und das, da muss man vielleicht auch manchmal generell Schmiede in Schutz nehmen, mhm. Du hast da wirklich schwere Pferde, die wirklich viel Kraft haben und wenn so ein Pferd nicht möchte oder nicht funktioniert, dann wirken da mal 500 Kilo aufwärts auf deinen Körper, ne? Mhm. Und ich habe jetzt so schlanke 85 Kilo, das ist richtig unfair. Also es ist wirklich unfair und man ist wirklich nicht der Stärkere. Und so aus Erfahrung, also ich ein Negativbeispiel, was ich so in der Anfangszeit hatte, da haben wir so einen jungen Hengst beschlagen. Der war, ich muss jetzt lügen, 5. So, aber der brauchte natürlich unbedingt 4 Eisen, damit er natürlich für die Schau irgendwie toll laufen kann und das so toll klackert in der Stallgasse. Ja, und dann haben wir den hinten beschlagen und ich hatte den Hals unterm Arm und der wollte das halt ganze Zeit gar nicht. Ne? Mhm. Und dann zappelt er und dann habe ich das fertig beschlagen und im letzten Nagel reißt er halt weg und kugelt dir halt dann einfach die Schulter aus. Ne? Und dann stehst du da so und denkst so, ja, ich hätte auch im Büro bleiben können. Ja, also das sind dann so Momente, wo man sich dann doch kurz fragt, ob ein warmes Büro nicht doch ein bisschen angenehmer ist.
Angenehmer wäre, ja. Oh Gott, oh nein. Ah, krass, 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 krass. Und also war das so eine der herausforderndsten Sachen, die du so erlebt hast?
Ja, also Jungpferde sind natürlich immer am herausforderndsten, mhm. weil sie natürlich in erster Linie den Menschen so bei einem klassischen Züchter nicht kennen. Ja. Also eine Jungpferdeherde ist meistens das erste Jahr alleine. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber so große Züchtungen ist es so. Die werden rausgetrieben, dann bleiben die dann ein Jahr in der großen Herde. Das ist dann schon doof, wenn die dann erst einmal einen Menschen sehen. Und der dann mit einem Messer und einer Raspel dein Bein zwischen die Beine nimmt und sich so denkt, so, ich mache das jetzt mal hier kurz schick. Das versteht das Pferd natürlich nicht. Deswegen sind Jungpferde schon herausfordernd mhm. und natürlich auch unberechenbar. Weil die sind halt panisch im schlimmsten Fall. Die haben Angst, die können das nicht einschätzen, die wissen noch nicht, was passiert. Und du bist natürlich dann in der ersten Linie dafür verantwortlich, dass sie im besten Fall auch keine negativen Erlebnisse machen. Weil da hast du dann auch länger was von, ne? So, und gerade Jungpferde, wenn die panisch werden, die schmeißen sich dann auch zurück, ne? Also die überschlagen sich und das kann wirklich richtig, richtig negativ ausgehen.
Wie gehst du dann damit um?
In erster Linie am besten keine Jungpferde mehr annehmen.
So, das ist wirklich nur Teil der Ausbildung.
Gesündeste Lösung für jeden Hufschmied. Aber die Jungpferde, die man jetzt übernimmt im etablierten Kundenstamm, da muss man mit den Leuten reden. Also man muss den klipp und klar deutlich machen, dass das ein Handwerk ist. Und ich habe das Gefühl, das wird oft vergessen. Also wir arbeiten mit einer Raspel, mit einem Messer, Hammer, Nägel. Das Ergebnis dieser Arbeit wird maßgeblich dadurch bestimmt, wie sauber du arbeiten kannst. So, und man kann sich das so vorstellen, also wenn du einen Tischler an eine Tischkreissäge stellst und die ganze Zeit am Tisch wackelst, wird schwierig, dass die Kante gerade ist. Und so kann man sich das auch vorstellen, wenn man einen Huf kürzt. Wenn das Pferd steigt, tritt, wegreißt, dann wird die Arbeit natürlich unsauberer. Und leider, gerade bei Jungpferden, wird dann der Huf auch erst schlecht. Mhm. Also das versuche ich oft immer auch gerade bei den Jungs, die bei mir die Ausbildung machen, zu erklären, dass man, bevor man einen Huf schlecht ausschneidet, ihn lieber gar nicht ausschneidet. Weil die Natur hat es nicht vorgesehen, dass jemand kommt zum Kürzen. Und wenn ein Pferd noch in freier Wildbahn oder in einer freien Herde läuft, ist ein zu langer Huf deutlich gesünder als ein schlecht ausgeschnittener Huf. So, da muss man dann gucken, dass man die Waage findet, ne?
Wow.
Also sehr viel Moral auch am Tag, so muss man auch mal sich so ein bisschen vorhalten.
Ja, total. Und ich stelle mir das total herausfordernd vor, dann auch immer wieder trotzdem in diese Situation auch mit den Jungpferden reinzugehen, ne? Weil wenn du sagst, er hat dir die Schulter ausgekugelt.
Auf jeden Fall. Also mentale Stärke, finde ich, ist auch sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen, die diesen Beruf bestreiten, daran auch eher scheitern und nicht an der körperlichen Geschichte. Weil ich sage immer, und deswegen fand ich diesen Beruf auch immer sehr fair, du kannst an deinem Körper arbeiten, du kannst trainieren, du kannst Ausgleichssport schaffen, du kannst dich vernünftig ernähren, du kannst darauf achten, dass du nicht die Nacht vorher Alkohol getrunken hast und irgendwie halb duselig da morgens vorm Pferd stehst. Aber Mentalität oder Nerven kann man bestimmt auch trainieren, aber es ist deutlich schwieriger, glaube ich, und komplexer, seine nervliche Situation im Griff zu haben. Ja. Und gerade wenn man in Extremsituationen ist, und das kann durchaus mal passieren, wenn 400-500 Kilo um sich treten oder springen, da geht der Puls schon einem hoch und dann ist es schon schwer natürlich, das irgendwie abzurufen und dann auch ruhig zu bleiben. Und ich glaube, daher kommen auch nach wie vor, also viele, die sich jetzt in der Szene auskennen, kennen auch negative Geschichten von Hufschmieden, ne? Wo es irgendwie schlecht gelaufen ist, wo es laut geworden ist, ne? Oder körperlich geworden ist. Aber man darf es halt nicht vergessen, das ist wirklich teilweise schon sehr extrem. Ne?
Und hast du sowas, hast du auch so eine Positivstory, wo du sagst so, yay, das war voll gut, dass ich dahin bin und dass ich das gemacht habe?
Also grundsätzlich glaube ich, das ist immer schön, weil du übernimmst meistens Pferde immer nur aus zwei Gründen. Entweder laufen sie schlecht oder der andere Hufschmied kommt nicht mehr.
Ja.
Und ich sag mal, wenn du natürlich ein Pferd übernimmst und warum auch immer, ob es jetzt ein Befund ist, ob es eine negative Fehlstellung, Fehlhufsituation ist, und du bearbeitest das oder schaffst es über mehrere Intervalle, das Pferd zum Laufen zu bekommen, das ist natürlich grundsätzlich immer ein schönes Ergebnis. Und natürlich auch psychologisch toll, du arbeitest eine halbe Stunde hart, körperlich hart, bist konzentriert und siehst dein Ergebnis natürlich sofort. Das fand ich immer im Vergleich zu einem Studium oder vielleicht akademischen Berufen immer ganz toll. Du hast sofort dein Ergebnis und sofort deine Belohnung. So, natürlich hast du auch meistens sofort deine Bezahlung und das ist schon mental richtig toll. So. Und vielleicht so als positive Erlebnisse generell sind natürlich meistens immer richtig sehr kranke Pferde. Also wenn du zum Beispiel Pferde mit Rehen übernimmst, ne, Sehnenschäden und dann wirklich vielleicht mit Tierärzten zusammen, mit Röntgenbildern, es irgendwie schaffst, dass diese Pferde aus einem extremen Schmerzbild halt natürlich wieder zum Laufen kommen.
Ja.
Das ist schon toll.
Glaube ich. Das schon, ich erlebe euch da halt auch so generell im Team einfach als total, ja auch ganzheitlich sehend und irgendwie, du guckst ja da auch schon immer so und melde dich immer, wenn irgendwie was ist und ne, du bist ja doch super ganzheitlich unterwegs und fragst auch, was, ne, was gibt es sonst noch so an Leuten, ja, die da mit drauf gucken und so. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich so in dem Bereich.
Genau, und vor allem auch da, deswegen, ich habe mir schon vorgenommen, ich will für heute viel auch die Schmiede ein bisschen Schutz nehmen.
Ja, ist gut, ist super, ist auch gut.
Weil du wirst natürlich auch in erster Linie natürlich pro Stück bezahlt. So, das heißt, dein maßgeblicher Umsatz ist nicht durch die Qualität, sondern durch die Quantität bestimmt. Und darunter leidet bestimmt oft dann auch die Arbeit generell, ne? So, sowohl mit schwierigen Pferden als auch sehr anspruchsvollen Pferden, ne? Was die Hufsituation angeht. Mhm. So, und da denke ich mir, hoffe ich zumindest, dass auch so ein bisschen zukunftstechnisch sich das nochmal ändern wird. Ne? Dass das nicht pauschal so, egal ob ich jetzt ein Kaltblut, was schwierig ist, oder ein Shetty, was lieb ist, ausschneide. Aber irgendwie muss das natürlich im Verhältnis stehen, ne? Dass man sich wirklich für jedes Pferd individuell auch Zeit und Mühe geben kann. So. Und das habe ich auch in der Vergangenheit gehabt. Es gibt Pferde, da hätte ich gerne mehr Zeit für aufgewandt. Ne? Wo es dann aber vielleicht mit 2, 3 Leuten, wenn man da betriebswirtschaftlich drauf schaut, sich dann nicht rechnet. Ne? So. Da ist auch wichtig, da irgendwie den Spagat zu kriegen.
Ja, ja, das glaube ich total. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Wann stehst du auf? Wie machst du Pausen? Wie läuft das? Wie läuft das ab?
Ja,
ich glaub, das wissen auch voll viele einfach nicht. Also, rufe ich den Schmied an? Ja, kommt der vorbei. Rufe ich den am Samstag an? Ja, klar, rufe ich den an.
Das stimmt. Ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich. Das macht den Beruf auch so attraktiv. Also, weil du bist klassisch selbstständig. Ja. Du kannst arbeiten, wann du willst, wie du willst und wo du willst. Und ich glaube, viele Schmiede leben das auch. Also ich kenne Schmiede, die arbeiten nur am Wochenende und haben in der Woche frei und machen dafür dann aber einen 14, 15, 16 Stunden Tag. Ich kenne Hufschmiede, die machen 7 Tage die Woche, aber immer nur morgens 3, 4 Stunden. So, und da würde ich sagen, sind wir schon fast eher so ein klassischer Handwerksbetrieb. Wir fangen morgens um 8 Uhr an, arbeiten eigentlich zügig den Tag durch. So eine klassische Mittagspause haben wir nicht, weil wir viel im Auto natürlich sitzen, wenn wir von Stall zu Stall fahren und sind meistens im Schnitt um 18 Uhr herum fertig. Ja, krass. So, das so klassisch 4, 5 Tage die Woche.
Wahnsinn.
So, und Ablauf ist eigentlich immer, alle kommen zu mir. Wir sind ja meistens zu zweit oder zu dritt.
Ja.
Dann hole ich meistens immer für alle noch Brötchen, Frühstück, so, und dann fahren wir los.
Cool.
Und dann fahren wir von Stall zu Stall. Das plane ich natürlich irgendwie auch immer im Vorfeld. Am Wochenende sitze ich immer fleißig am Schreibtisch und plane und gucke, wen kann ich wohin packen, dass wir möglichst wenig im Auto sitzen natürlich. Ne? Weil auch da Anfahrt kriegen wir nicht bezahlt. Also muss das irgendwie natürlich irgendwie effizient gestaltet werden.
Und wie macht ihr das, wenn jetzt irgend so ein Special-Fall ist? Kann man dich dann anrufen und sagen, Jens, kannst du mal gucken? Kannst du mal gucken kommen?
Ja, also ich finde immer, man hat natürlich Verantwortung für Kunden. Also wenn es jetzt deine eigenen Kunden sind und die rufen nicht am Samstag, Sonntag, das sind natürlich so immer die priorisierten Zeiten, wo Probleme auftreten, dann finde ich schon, dass es deine Verantwortung ist, dich darum zu kümmern, wenn es deine Kunden sind. Aber da sage ich auch mal ganz ehrlich, richtige Notfälle ist selten der Schmied der richtige Kontaktmann. So. Weil ich sag mal, wenn Pferde extrem lahm, extrem krank, Schmerzbild zeigen, dann ist das selten, weil ein Huf etwas zu lang, zu kurz, zu schief ist, sondern ist meistens wirklich ein Befund irgendwie am Tag. Und dann muss man, glaube ich, schon eher den Tierarzt rufen. Ausnahmen sind natürlich, wenn du vielleicht klassischen Eisen abgetreten hast oder Nagel sich verzogen hat, ne, dann bist du natürlich dafür irgendwie verantwortlich.
Was machst du dann?
Ich habe ja Glück. Ich habe ja mit den Beschlagsherren Gott sei Dank nicht so viel am Hut, weil ich ja ganz bewusst gesagt habe, darum können sich die anderen Schmiede streiten. Immer. Weil man vergisst es tatsächlich immer, 70% der domestizierten Pferde sind Barhuf. So 30% sind beschlagen und davon ist die Hälfte wirklich ein Befundbeschlag und die andere Hälfte vielleicht ein Turnierbeschlag. Und wir haben uns irgendwann gesagt, das ist ein bisschen zu der Frage zurückkommt mit der Philosophie, wir kümmern uns wirklich ganz ganzheitlich auf die Barhufpferde. So, da haben wir weniger Stress mit, muss man auch ehrlichkeitshalber sagen. Man hat weniger solche Probleme, dass mal irgendwie am Wochenende ein Pferd sich das Eisen abtritt. Und dadurch können wir natürlich auch viel mehr Pferde betreuen und auch viel besser irgendwie unsere Routen planen. Aber wenn es nicht anders geht, dann fahren wir natürlich los am Wochenende.
Wie viel Ställe betreut ihr insgesamt?
Das ist eine gute Frage. Und ich muss sagen, jetzt so nach 10 Jahren würde ich es auch gerne selber mal zählen. Ich habe es aber tatsächlich nicht gemacht. Aber ich denke schon, dass ein klassischer Hufschmied mit 2, 3 Leuten bestimmt knapp 1000 Pferde betreut.
Krass.
Und das vielleicht verteilt auf 100 Ställe, 100, 150 Ställe, könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, Wahnsinn. Und die fahrt ihr dann, wir haben ja so ein Intervall mit irgendwie 6, 7 Wochen. Und
genau.
Die fahrt ihr dann immer einmal
alle ab. Ich sage immer, das ist so ein bisschen mein Geheimrezept. Rezept des Erfolges, weil der klassische Hufschmied wartet eigentlich immer darauf, dass seine Kunden ihn anrufen, wie bei dem klassischen Handwerk ja auch ist.
Ja.
Irgendwann guckt der Kunde auf sein Pferd und denkt so, oh Gott, das sieht ja aber ganz schön doof aus. Ich muss jetzt meinen Hufschmied anrufen und dann ruft man den Hufschmied an und dann sagt er, ich habe in 2 Wochen einen Termin und alles ist durcheinander und drunter und drüber. Und ich habe mir irgendwann gedacht, okay, ich weiß ja, dass die dran sein werden. So, also packe ich das in einen festen Tonus, einen festen Zyklen rein und melde mich rechtzeitig vorher, sodass ich sie mir so planen kann, dass sie mich nicht immer quasi aus einem heiteren Himmel erschrecken. Und da schaffen wir es natürlich ein bisschen besser, die Routine drin zu behalten.
Total. So. Kann ich 100% sagen. 100% sagen, das ist, was es letzten Endes so convenient macht mit euch.
Ja.
So, also nicht nur, dass die fachliche Expertise da einfach echt wahnsinnig gut ist, sondern dass ihr da auch in der Arbeitsorganisation, in der Zuverlässigkeit und in den Routinen einfach dass die Customer Experience sitzt.
Ja. Soft Skills.
Habt ihr richtig gut gemacht. Sag mal, hattest du mal so ein richtig lustiges oder kurioses Erlebnis beim Aussteigen?
Ah, jede Menge. Also kurios ist ja eigentlich eh schon der Fakt, dass man mit Mensch und Tier gleichzeitig zusammenarbeitet. Und ich hatte immer so einen Disput mit meinem Senior. Der hat immer gesagt, sein Kunde ist das Pferd. So, das hat er immer ganz stumpf gesagt. Also der Mensch hat immer quasi ein bisschen rausgeschoben. Und ich habe irgendwie festgestellt, nee, mein Kunde ist eigentlich eher der Mensch, weil das Pferd machst du teilweise wirklich nebenbei. Und der Mensch vor dem Pferd ist ganz oft halt das Problem. So, und daraus entstehen natürlich auch die lustigsten Situationen. Na, und das fängt an über, dass Menschen irgendwann, ich sag mal, ihre Pferde, die nicht so ruhig stehen, irgendwann versuchen selber aufzuhalten und es dann halt wirklich zu einem Riesentanz durch die Stallgasse hoch und runter wird. Ne? Und man sich so denkt so, das sieht jetzt nicht viel besser aus, was du da machst. Aber an sich finde ich halt grundsätzlich, so das lustigste Erlebnis habe ich nicht, aber es gibt so super viele kleine Sachen. Also zum Beispiel, als wir mit meinem kleinen Bruder damals angefangen haben, da war der auch noch ein kleiner Junge, da waren wir mit unserem Papa unterwegs und hatten einen Kaltblut, den Brian. Brian war ein 7-jähriger Norika, auch so an die Tonne hat er gewogen. Brian hat sehr gerne gegessen. Brian war aber nicht so gerne angebunden. Also musste man so einen Lederhalfter mit Kette besorgen, dass es alles ein bisschen strammer war, weil sonst konntest du den halt nicht bändigen. Das war ein super liebes Pferd, aber Brian war halt so, schwerer Anbinder, Holzbalken, zwei Balken, Kette, Halfter. Aber wenn Brian halt das Stück Gras auf der anderen Seite schöner fand, dann hat er den ganzen Anbinder mit rausgerissen und ist mit dem Ding Gassi gegangen über den Hof und hat auf der anderen Seite gegrast. Das ist schon sehr lustig, wenn du so eine Tonne mit so einer halben Tonne Holz durch die Gegend schlurfen siehst. Das ist schon sehr amüsant.
Und dann seid ihr ihm hinterher und habt ihn dann da ausgeschnitten? Oder?
Ja, ja, also er entscheidet das, wo er ausgeschnitten wird. Also es gibt Pferde, die entscheiden das.
Der
ne?
Play, das ist der Platz?
Ganz genau.
Okay, ja, so. Schön.
Und wenn das, keine Ahnung, in der Box ist, auf der Box, neben der Box, auf der Wiese, auf der Koppel, so, das haben wir auch ganz oft, dass Pferde sich einfach nicht einfangen lassen, sondern wirklich nur auf der Koppel ausgeschnitten werden wollen. So, dann kann man sich darüber aufregen oder man tut sich einen Gefallen und macht das dann einfach mit.
Und dann stellt ihr euch mit den Ponys in den Matsch und schneidet die da aus?
Völlig egal, ob es regnet, stürmt, schneit, dann steht man da.
Krass. Das macht, glaube ich, auch nicht jeder.
Das stimmt. Aber da fand ich halt auch immer so ein bisschen, da will ich auf jeden Fall die Bundeswehrzeit wieder nicht missen. Mhm. Dienstleister kommt, ist irgendwie das Wort dienen auch drin. Mhm. Und das heißt natürlich nicht, dass man sich da verbiegen sollte, aber natürlich irgendwie schon als Dienstleister auf die Bedürfnisse des Pferdes und auch auf des Kundens irgendwie einzugehen, ne?
Ja.
Und gerade Menschen, die haben schon oft individuelle Wünsche, Ansichten, denen natürlich auch irgendwie gerecht werden muss.
Du hast eben erzählt, dass so, du dann eigentlich auch mehr mit den Menschen eigentlich letzten Endes, also mit den Pferdebesitzerinnen, mit den Pferdebesitzern beschäftigt bist. War das schon immer so? Hat sich da nochmal was verändert? Ist es so, wie blickst du da so
drauf? Es hat sich schon verändert, ja. Weil ich muss sagen, als ich angefangen habe mit der Ausbildung, das war noch gerade so, ich sag mal, die klassische Hufschmiede-Epoche, wo eigentlich das immer so gestaltet war. Also mein Lehrschmied hat eine Liste in den Stall gehangen, da haben sich alle eingetragen und dann sind wir morgens hingefahren, haben die Pferde alle rausgeholt, in Reihe gestellt und haben die abgearbeitet. So war das mal klassisch. So, und da war gar nicht das Telefonat, die WhatsApp, die Sprachnachricht über den aktuellen Hufzustand des Pferdes, über individuelle Raspeltechniken, die angewandt werden müssen, weil das Pferd sonst nicht im aktuell perfekten Winkel fußt. Mhm. Das haben wir weggearbeitet und dann waren wir um 15 Uhr zu Hause. Also es ist primär der Mensch im Vordergrund, der wirklich durch Facebook, durch eigene Bildung natürlich irgendwie sagt, ich möchte das so haben oder auch der Meinung ist, dass dein persönliches Pferd nur so gut laufen kann. Und da musst du dann irgendwie die Brücke schlagen. Ne? Also ich hatte zum Beispiel auch eine Kundin, die durfte ich das Pferd nur nach Mondkalender ausschneiden. So, also auch in diese Esoterik-Schiene geht es ganz oft. Ne? Das heißt, wir durften nur bei angehendem Vollmond kommen. So.
Okay.
Und das ist schon eine Herausforderung als Dienstleister, wenn du noch den Mondkalender jetzt mit berücksichtigen musst.
Und sie war die Einzige?
Sie hatte 4 Pferde, deswegen war es okay. Aber ich muss echt sagen, ich habe viel über den Mondzyklus gelernt. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Schwierig einzuplanen.
Wie oft seid ihr dann gekommen?
Das ist völlig unterschiedlich. Also es waren teilweise 4-wöchig, dann war es irgendwie 10-wöchig. Also der Mond hat echt einen ganz eigenen Rhythmus. Aber das haben wir natürlich berücksichtigt.
Das habt ihr natürlich berücksichtigt.
Genau.
Ja, crazy.
Tolle Kundin, sehr nette Frau, tolle Pferde. Mhm. Aber ganz individuell, ne, ranzugehen. Deswegen sage ich auch immer, also das Berufsbild hat sich insofern verändert. Und das jetzt gerade mal in 10 Jahren, so viel länger mache ich es hauptberuflich auch noch nicht, dass eigentlich der klassische Handwerker-Hufschmied eigentlich immer mehr zum Heilpraktiker wird. Ne? Vielleicht auch ein bisschen zum Osteopathen, ein bisschen zum Physiotherapeuten. Ne? Ganz Ambitionierte werden vielleicht auch so ein bisschen Sattler. Mhm. Und da denke ich mir halt ganz oft so, das ist alles schön und wichtig, aber es umfasst eigentlich nicht das Berufsbild. Ne?
Ja.
So, aber so verändert er sich schon die letzten Jahre immer mehr. Ja. Und vor allem, ich finde es auch wichtig, das hatten wir in der Schule immer früher, Huf, H-U-F, steht eigentlich immer für Haltung, Untergrund, Fütterung. Und das sind tatsächlich auch drei richtig wichtige Punkte, die auf dieses Pferd halt wirken. Ja. So, und da kann man echt wirklich viel reininterpretieren und da ist auch viel dran. Ne? Also ein Pferd kann mit einem Stallwechsel, mit einem Bodenwechsel wirklich komplett andere Hufe bekommen. Und das musst du auch erstmal wissen und auch verstehen. Ne?
Ja, ja. Und das also siehst du das dann auch sozusagen in den Ställen, wie sie, also wenn die viel auf Beton stehen, wenn die viel auf der Wiese stehen?
Ja. Das ist wirklich schwierig. Also da gebe ich auch mittlerweile aus Erfahrung wirklich eher Ratschläge. Es gibt wirklich manchmal Pferde, die stehen wirklich auf Matsch- und Moorwiesen und sind vielleicht rassetechnisch auch dafür gemacht. Mhm. Ich sag mal, alles, was so beheimatet ist hier in Norddeutschland, Hannoveraner, Holsteiner, die haben große, breite Hufe in der klassischen Zucht. Die kommen damit gut klar, mit matschigen, weichen Wiesen. Aber nimmst du zum Beispiel einen Spanier oder einen Araber, der aus sehr harten Regionen kommt, mit viel Stein und Geröll. Auch ein Isländer gehört zum Beispiel dazu, was wird oft unterschätzt. Dann stehen die nicht so gerne auf matschigen Wiesen, beziehungsweise bekommen dann wirklich dadurch echt viele Hufprobleme. Und genauso ist es andersrum. Stellst du so ein Pferd in Aktivstall, auf Hartböden, viel Abrieb, fühlt sich vielleicht ein Spanier sehr wohl oder ein Araber, kann aber wieder mit einem Hannoveraner, Holsteiner auch sehr schwierig werden, ne?
Ja, ja. Was können da Pferdehalter tun, um dir da die Arbeit so ein bisschen zu erleichtern?
Das ist viel erwartet, aber natürlich für dein Pferd die richtige Haltung suchen und finden. Und dafür musst du natürlich sehr aufmerksam und sehr reflektiert auf dein Pferd achten. Das wird schon sehr schwierig, glaube ich. Und vor allem natürlich in erster Linie auch die eigenen Bedürfnisse manchmal hinten anstellen. So, weil ich weiß natürlich, dass die meisten Leute ihre Haltung natürlich dadurch aussuchen, durch Determinanten, die sie selbst dem Pferd aufoktroyieren. Ne? Die sagen, der muss abends in der Box stehen, der muss so und so oft Heu bekommen, der darf nur in den zeitlichen Abständen Futter bekommen, der darf nicht zu viel bekommen, der muss mehr bekommen. Ich muss die Möglichkeit haben, irgendwie Zusatzfutter dann und dann füttern zu können, etc., etc., etc. Und ganz oft, das mag alles stimmen, aber es ist ganz oft für die Hufe und für die Haltung des Pferdes ganz oft nicht das Richtige. Und das sehe ich leider immer häufiger auch, dass Pferde da auch ein bisschen zu vertüttelt werden. Ja, und das ist, glaube ich, sehr schwierig, auch wieder als Mensch dann immer zu gucken, okay, will ich das gerade oder will das wirklich mein Pferd? Ja, also man unterschätzt das wirklich.
Ja.
Und ich hatte wirklich schon Pferde, die waren, das war wirklich eine Katastrophe, die am Laufen zu behalten, in einem Aktivstall als Beispiel. Und dann war wirklich ein Stallwechsel, ganz normale klassische Haltung und dann war es gar kein Thema mehr, ne? Also einfach nur, weil der Boden geändert wurde.
Wahnsinn.
So, und das, glaube ich, haben viele Reiter und auch, glaube ich, auch viele Hufschmiede, Hufpfleger, Huforthopäden, wie sie alle heißen, glaube ich, gar nicht auf dem Zettel.
Voll das Thema ist auch die Frage, ne, wie kriegt man es halt so in die Köpfe von den Menschen, dass das halt ein Thema ist, ne? Weil viel so über, also ich weiß gar nicht, ob man als Reiter oder Fellbesitzer da so für sensibilisiert ist, dass das vielleicht nicht der ideale Boden für meinen Araber ist. So. Also wer sagt, also sagst du das dann auch proaktiv?
Am Anfang habe ich das früher immer so gemacht, dass ich so Ersttermine gemacht habe. Also ich hatte wirklich so einen Erstanamnesebogen, das habe ich mir auch nicht selbst einfallen lassen, das haben wir alle mal in der Ausbildung gelernt, dass wenn du ein Pferd neu übernimmst, wirklich einen DIN A4-Zettel hast, die Hufe einmal vermisst, die Winkelung, die Stellung aufschreibst, Fehlstellungen befundest, dir das Pferd im Schritt, Trab, Galopp anguckst und dann quasi mit dem Besitzer zusammen sagst, das ist aktuelle Situation und da müssen wir hin. Und da fällt natürlich dann auch durchaus der Kommentar, wenn du dein Araber irgendwie eine Matschwiese stellst, dass natürlich da eventuell die Haltung nicht zum Pferd passt. So. Und ich würde aber sagen, ich versuche da noch drauf zu achten, aber ist natürlich ein bisschen durch die Masse an Pferden, die wir betreuen, gerät es natürlich manchmal auch in den Hintergrund. So. Das ist, glaube ich, auch von jedem Dienstleister immer so das Thema. Ich glaube, schnell Pferde bekommen kriegst du immer in dem Job. Viele Kunden kannst du auch schnell bekommen, aber sie zu halten und wirklich über 10, 20 Jahre, so wie das auch unser Senior gemacht hat, Pferde wirklich toll zu betreuen, dass sie über eine ganze Dekaden gut laufen, das ist dann die wahre Herausforderung, ne?
Ja. Würdest du sagen, dass das auch eine der Themen ist, die dich so an dem Job motivieren, so dieses langfristige Begleiten?
Ja, ich finde es schon richtig schön, zumal ich habe viele Kunden noch, die ich vor 10 Jahren übernommen habe. Und das waren auch teilweise jetzt als Beispiel ein 2-3-jähriges Pferd. Das ist jetzt 13. Und du kennst ja dann noch die Historie, dass das Pferd mit dir am Kämpfen war, steigen und das, was ich alles vorhin erzählt hatte. Und jetzt ist das vielleicht ein Pferd, was schon ganz ruhig geworden ist. Und ich finde das schon toll, weil die Kunden werden natürlich dann auch zu Freunden. Ne, wenn du Menschen 10 Jahre lang siehst, ne, und das über regelmäßige Abschnitte, also ich habe Freundschaften, die sehe ich seltener als meine Kunden, dann ist das schon eine tolle Sache. Ne? Und wenn das daraus vielleicht wirklich so was Familiäres wird, dass man noch einen Kaffee trinkt, Kuchen isst, vielleicht noch irgendwie auf dem Grillfest abends irgendwie zusammen isst, dann ist das richtig schön. Und gerade jetzt, wenn ich das bei meinem Senior sehe, der hat Pferde wirklich von Jungpferd bis zum Tod begleitet, dann ist das für dich auch ein Familienmitglied, ne? Mhm. So, und dann ist das für dich auch natürlich echt traurig, wenn du so ein Pferd irgendwann verlierst, ne? Wenn du weißt, dass du so als Jungpferd den schon ausgeschnitten hast und dann irgendwie mit 30 dann über die Brücke geht, dann ist das schon eine schöne Sache für dich als Mensch, das so lange begleitet zu haben.
Ja, glaube ich.
Ja.
Glaube ich total. Aber es spricht ja auch für dich, dass du Pferde so lange dann auch begleitest, ne? Also man kriegt so ja auch häufig mit, dass ein Hufschmied ja auch mal also häufig auch gewechselt wird eigentlich. Also ist auch, glaube ich, so was, was ich so ein bisschen beobachte, dass ne, man bleibt dann nicht mehr nur noch so bei einem für Jahre, sondern es wird, glaube ich, tendenziell eher gewechselt mehr so. Und das spricht ja dann total für dich, wenn du Pferde so lange Jahre auch begleiten darfst.
Ja, also ich freue mich natürlich immer, wenn die Leute das Vertrauen in einem haben und auch behalten. Aber das war auch das, was ich vorhin schon sagte. Man merkt schon, dass das weltlicher wird, das Thema. Dass viel Meinung, wenig Ahnung leider kursiert. Und dass es auch ein bisschen wie Mode geworden ist. Also das habe ich jetzt in den letzten Jahren festgestellt. Früher gab es so 3-4 Hufschmiede. Da gab es so diesen einen gleichen Schnitt. So. Und ich sage mal, 8 von 10 Pferden liefen damit gut. Und die 2, die nicht gut liefen, haben halt Eisen bekommen. Und jetzt werden halt so Theorien ausprobiert. Es werden verschiedene Bearbeitungsstile ausprobiert. Ne? Dann gibt es mal jemand Neues im Stall, der gerade sich selbstständig gemacht hat, der dann vielleicht doch noch ein bisschen charmanter, lustiger ist. Dann will man das mal ausprobieren. Also es wird so ein bisschen wie Mode, habe ich das Gefühl.
Ja.
Auch bei den Beschlägen generell. Ne? Früher gab es das klassische Eisen, dann kam das Alu-Eisen, dann kam der Duplo-Beschlag, jetzt gibt es Klebebeschläge. Und wie die klassischen Prada-Schuhe oder Louis Vuitton-Schuhe, wie sie alle heißen, ist das bei Eisen, habe ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen durchgewechselt wird.
Was würdest du generell sagen, wie sich so dein Job in den nächsten Jahren noch so verändern wird?
Ich glaube, handwerklich wenig. Mhm. Also ich glaube eigentlich, dass wir ungefähr seit 300 Jahren, ungefähr seit den Napoleonischen Kriegen, eigentlich Pferde gleich oder ähnlich bearbeiten. Also ich habe zu Hause ein ganz altes Buch aus den Napoleonischen Kriegen von einem Hufschmied, der halt beschrieben hat, wie die Hufe sich ablaufen unter diesen extremen Belastungen und wie das Eisen zu fertigen ist.
Irre.
Und da kann ich sagen, das ist nicht viel anders als heute, weil das Pferd sich natürlich auch in der Zeit wenig verändert hat. Was wir natürlich haben, wir haben viel mehr Möglichkeiten, kranke Pferde zu helfen. Also wir haben Platten, wir haben Polster, wir haben Stege, wir haben Sterneisen, wir haben verschiedene Materialien an Beschlägen, ne, die leichter, schwerer sind. Wir haben natürlich die Möglichkeit, mit modernen Verfahren, Röntgen, Schallen, ganz individuell zu schauen, wo Probleme sind im Gangapparat und natürlich dann viel individueller das zu lösen. So, sodass dann viele Pferde, die vielleicht vor 10, 20, 50 Jahren daran gestorben wären, natürlich noch ein paar gute Jahre haben und damit sich arrangieren können.
Ja.
Aber das reine Handwerk, das wird sich nicht mehr verändern, glaube ich. Weil einfach eine Maschine an einem Pferd meistens nicht funktioniert.
Ja.
Also ich glaube, das höchste der Gefühle ist so eine kleine Flex. Das kennt man schon mittlerweile im Stall, dass ein Schmied vielleicht mit einer kleinen Flex arbeitet, um den Huf zu kürzen, um sich den Job ein bisschen leichter zu machen. Aber da sind die meisten Pferde schon sehr skeptisch.
Ich wollte gerade sagen.
So.
Ich soll das
ganz genau, so eine kreisende Scheibe unter dem Bauch eines Tieres.
Ja, ja.
Das ist schon sehr schwierig. Ne? Deswegen glaube ich, da wird auch nie eine Maschine diesen Job übernehmen können.
Ja, das hängt dann doch an euch.
Ja, denke ich.
Wahnsinn. Ja, du hast gesagt, du bist in Hamburg unterwegs. Ne? Wenn du jetzt von deinen 1000 Pferden hast du noch Kapazitäten, wo kann man dich erreichen?
Also grundsätzlich, ich hatte vorhin erzählt, ich wollte mit meinem kompletten Habitus aus dem BWL-Studium ja durchstarten. Mhm. Mit Internetseite, mit Flyern, mit Karten, mit Links und mit Homepages auf Social Media. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe nach 3 Monaten nur durch Mundpropaganda war ich eigentlich schon so beschäftigt, dass ich mich gar nicht mehr drum kümmern konnte. Also in dem Bereich ist wirklich klassische Werbung eigentlich hinfällig. Mhm. Also wenn du pünktlich bist, zuverlässig und das Pferd wirklich gut laufen kann, habe ich aus eigener Erfahrung gesehen, brauchst du keine Werbung machen. Und meine Nummer, meine Telefonnummer, die bekommt jeder klassisch, weil irgendjemand im Stall uns schon kennt oder hat. Und dann wird das per WhatsApp kurz weitergeleitet und dann ist das so geschafft. Ne?
Right off, mouth.
Ja. Aber man kann uns natürlich auch, wenn man uns googelt, eine kleine Google-Homepage finden.
Na, weißt du, immerhin das.
Sehr immerhin gut. Das.
Die verlinken wir auf jeden Fall.
Ja.
Die verlinken wir auf jeden Fall. Sehr cool. Wow, das war richtig spannend. Ich habe echt Respekt vor dem Job. Das ist schon mehr, als man so denkt.
Ja, man kann viel draus machen, das stimmt. Vor allem, wenn man da mit dem richtigen Bewusstsein dran geht. Deswegen war es mir auch wichtig, eigentlich so ein bisschen auch den Beruf, weil ich glaube, es gibt viele Meinungen über Hufschmiede. Es gibt viele Berufszweige mittlerweile, die daraus resultiert sind. Egal, ob es Hufpfleger, Huforthopäden etc. sind. Ich wollte so ein bisschen alle ein bisschen Schutz nehmen. Ne? Mhm. Es ist ein sehr körperlich fordernder Beruf. Und viele der Leute, die diese Jobs seit vielen Jahren machen, die haben auch körperlich wirklich viele Probleme. Das geht über eine kaputte Schulter, über ein entzündetes Handgelenk, über Bandscheibenvorfälle. Und das nagt natürlich an dir und deiner Physis und Psyche. Mhm. Das ganz oft, sage ich immer, dass man auch ein bisschen den Schmied oder den Bearbeiter ein bisschen, vielleicht ein bisschen Verständnis hat, wenn er doch mal ein bisschen schlechter gelaunt ist, weil es ist wirklich sehr fordernd und jeder Reiter hat selber ein bisschen in der Hand, sein Pferd so weit hinzustellen, dass es den Job wirklich leicht macht.
Wow.
Ein paar schwerwiegende Worte.
Wir geben unser Bestes. Versprochen. Ja, cool. Jens, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ich habe zu danken.
Ich habe mich sehr gefreut. Das war super spannend. Ihr macht das klasse. Macht mal
Danke.
Weiter so.